Okay, dann fange ich mal an mit dem Teil, der vielleicht spektakulärer klingt, als er ist, nämlich der Hisbollah in Deutschland. Hört man mich eigentlich? Ist das richtig an? Okay. Das Problem ist, dass die Hisbollah in Deutschland nämlich offiziell nicht gibt. Laut Verfassungsschutzbericht, und das ist eine der wenigen Quellen, die man hat, gibt es in Deutschland 900 Hisbollah-Anhänger und Anhängerinnen, davon 250 in Berlin. Dies ist allerdings nur lose und durch informelle Netzwerke organisiert, die sich in pro-iranischen, schiitischen Moschee- und Kulturzentren befinden und über die man eben wenig Verlässliches weiß. Als Hisbollah-Anlaufstelle in Berlin wird immer wieder die Imam-Reza-Moschee hier in der Reuterstraße in Neukölln genannt, die eben auch Kontakt zur iranischen Botschaft haben soll, die auch den Kurztag hier mit organisieren soll und daran teilnehmen soll. Aber das sind alles eher vage Informationen, so richtig Handfestes hat man dazu nicht. Also ich gehe davon aus, dass es so ist. Das ist einfach ein gewisses Milieu, aber man kann relativ schwer sagen, hier, da ist Person XY und das hier ist der geheime Hisbollah-Sprecher in Deutschland oder sowas. Da gibt es schlicht und einfach keine verlässlichen Informationen oder Namen. Außer eben einigen Organisationen, etwa auch noch das Islamische Zentrum in Hamburg und so ein paar Moscheen, das ist etwa die Rede von 30 Zentren, die sich eben positiv auf Iran und in dem Zusammenhang natürlich auch auf Hisbollah berufen. Was man hier über die Imam Reza Moschee sagen kann, ist, dass auf der Webseite nicht viel Aktuelles ist, aber 2009 war dort ein gewisser Dr. Yavuz Özoguz eingeladen, der sozusagen mit seinem Bruder Gründer und Betreiber des großen pro-iranischen, schiitisch-islamistischen Internetportals Muslimmarkt ist. Das, wenn man sich sozusagen für die Propaganda interessiert, ist das, die pro-iranische Propaganda in Deutschland interessiert, dann ist das, denke ich, die richtige Anlaufstelle. Auf der Seite des Muslimmarktes wird die Hisbollah als glänzende und opferbereite Widerstandskampforganisation gegen die zionistische Unterdrückung und gegen die zionistischen Eindringlinge bezeichnet. Also eben nicht als Terroristen, sondern als Widerstandskämpfer. 2009 wurde auf der Seite exklusiv die deutsche Übersetzung des neuen Hisbollah-Manifestes, zu dem sage ich später noch was, veröffentlicht. Es wurde aber gesagt, ja, aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir das hier nur zu Informationszwecken. Aber es ist klar, das ist, man bezieht sich da positiv darauf, zu Hisbollah hätten sich so ein bisschen bedeckt, aber wenn man liest, was die über die Islamische Republik Iran sagen, dann wird also in höchsten Tönen der dortige Führer Khamenei verehrt und so weiter. Ein weiterer Konflikt oder einer der Punkte, wo sich sozusagen die Kritik an der Hisbollah in Deutschland in den letzten Jahren stark gemacht hat und wo es Kampagnen gab, das war die Ausstrahlung des Hisbollah-Fernsehsenders Al-Manar. Also Al-Manar oder früher angefangen, die Hisbollah war eine Organisation, die schon von Anfang an sehr stark auch auf Medienarbeit gesetzt hat, alle Massenmedien verwendet hat, die es zu dem jeweiligen Zeitpunkt halt gab, also Flugblätter, Zeitungen, irgendwann Radiostationen und ab 1991 eben auch einen Fernsehkanal, der irgendwann auch per Satellit weltweit empfangen war, wurde und der eben ganz, ganz wesentlich dazu beigetragen hat, die Ideologie und insbesondere dann die Reden Nasrallahs weltweit zu verbreiten und insbesondere eben unter den irgendwie pro-iranischen, schiitischen Communities. Dieser Sender war lange Zeit auch in Deutschland, konnte sich sozusagen frei betätigen. Er wurde dann Ende 2008 verboten, nachdem es lange Kampagnen, wie gesagt, dagegen gab. Aber das ist so ein bisschen ein Witz, weil der war in Deutschland eh nicht wirklich präsent. Ja? Also und das Einzige, worauf es wirklich ankam oder ankommen würde, dass dieser Sender hier einfach nicht mehr empfangen werden kann, das wurde nicht gemacht. Also da hätte man auf Saudi-Arabien und Ägypten Druck ausüben können, was andere Länder auch gemacht haben. Dann könnte man erreichen, dass der Sender zumindest nicht mehr per Satellit ausgestrahlt werden kann. Das kann er aber noch und er wird nach nach einigen Medienberichten hier auch gesehen. Also es gab einige Fernsehbeiträge, wo dann zum Beispiel während dem Libanonkrieg hier irgendwelche Cafés und so weiter auch in Neukölln gezeigt wurden, wo das einfach im Hisbollah TV läuft. Das ist allerdings inzwischen verboten. Also man kann ihn privat empfangen, aber in irgendwelchen, ich weiß nicht, Cafés darf er nicht mehr gezeigt werden, wobei es vermutlich kein Mensch kontrolliert, weil welcher Polizist, wenn er sich überhaupt da rein trauen würde, wüsste, welches arabische Fernsehprogramm da läuft. Al-Manar kann weiter in Deutschland Propaganda, antisemitische Hetze, die Protokolle der Weißen von Zion, Märtyrerkult und so weiter und so fort verbreiten. Ein zweiter Punkt, der sehr lange Zeit brauchte, bevor irgendwie was passiert ist, das war das Waisenkinderprojekt Libanon. Das ist ein Spendensammelverein in Göttingen. Über den konnte man bis 2010 anerkanntermaßen steuerlich absetzbar, gemeinnützig Spenden tätigen, die der Hisbollah zugeflossen sind. Also ja, natürlich nicht der Hisbollah, sondern den armen weißen Kindern, aber das war einfach Teil einer Organisation, die sozusagen den Märtyrerfamilien der Selbstmordattentäter eben Unterstützung gegeben hat. Dieser Verein, den gibt es immer noch, allerdings hat er jetzt seit 2010, wie gesagt, nicht mehr die Gemeinnützigkeit. Gefahr ging durch die Hisbollah in Deutschland zum einen natürlich gegen exil-iranische Aktivisten, Aktivistinnen aus. Auch gab gewisse Verwicklungen wohl in das Mykonos-Attentat, und das ist einfach grundsätzlich ein gewisses Drohpotenzial. Passiert ist allerdings an konkreten Anschlägen, also neben Mykonos, wo die Hisbollah, glaube ich, ein bisschen mit verstrickt war. Ich habe da nicht die Details. Tatsächlich ging aus Deutschland vor allem Gefahr für Israel aus. Und da gibt es zwei Fälle. Das eine war 1979 der Fall des deutschen Islamkonvertiten Steven Smurek, der eben in Deutschland von der Hisbollah angeworben wurde, dann in den Libanon für ein paar Monate ging, in ein Ausbildungslager sich hat ausbilden lassen und dann danach eben in Israel sozusagen unauffällig als deutscher Staatsbürger hätte einreisen sollen und dort ein Selbstmordattentat verüben sollen. Allerdings war er schon längst sozusagen unter Beobachtung der Geheimdienste und wurde dann bei der Einreise festgenommen und saß dann auf eigenen Wunsch nicht in Deutschland, sondern in Israel mit seinen Hisbollah-Brüdern im Gefängnis, bevor er dann eben 2004 im Zuge eines Gefangenenaustausches freigepresst wurde. Also das war der eine Fall, Steven Smurek. Ein anderer Fall, den gab es 2008. Da ging es um einen israelischen Araber namens Khaled Kashkush, der in Deutschland studiert hat und der eben über den Leiter dieses Waisenkinderprojektes, ein gewisser Hisham Hassan, angeheuert wurde, um zum einen selbst eben als israelischer Staatsbürger in Israel zum Beispiel Anschlagsziele auszuspähen und auch andere Gaststudenten in Deutschland hier anzuwerben für die Hisbollah. Der wurde auch 2008 eben festgenommen, weil er dann eben ins Visier der Geheimdienste geraten ist. Laut deutschen Behördeneinschätzungen ist es, obwohl es noch keine großen Anschläge in Deutschland gab, durchaus so, dass die Hisbollah, Zitat, zwischenzeitlich anschlagfähige Netze entwickelt hat. Sie verfügt über die Logistik, in Deutschland groß angelegte objekt- und personenbezogene Anschläge durchzuführen. Ihre Mitglieder könnten im Falle einer Krise im Nahen Osten jederzeit für terroristische Aktivitäten in Deutschland eingesetzt werden. Also das sind die Informationen, die man nicht aus irgendwelchen Medien erfährt, sondern das sind die Informationen, das ist sozusagen der Erkenntnisstand der deutschen Behörden, also BKA und Verfassungsschutz. Dass dennoch nicht viel gegen die Hisbollah passiert, ist, denke ich, recht bezeichnend. Das heißt, man geht einfach nicht davon aus, dass die außenpolitischen Beziehungen mit dem Iran oder auch gegenüber der Hisbollah sich so verschlechtern würden, dass es hier sozusagen eine Gefahr gibt von Terroranschlägen. Und weil das eh nicht passieren wird, fässt man da sozusagen kein heißes Eisen an, das außenpolitisch nur zur Verstimmung führen würde, und lässt halt diese Hisbollah-Strukturen hier gewähren, obwohl man sie vielleicht ein bisschen beobachtet. Das ist die eine Erklärung für diese relative Untätigkeit in Deutschland. Die andere ist, so ein bisschen abgründiger noch. Es gab bei verschiedenen Razzien im Ausland durchaus, es gab im Ausland Razzien gegen Hisbollah-Zellen, und da wurden durchaus Anschlagsziele gefunden, unter anderem auch mit markierten Stadtkarten von Berlin. Nur eben, was war auf diesen Stadtkarten von Berlin, aber auch London, Paris und so weiter markiert? Es waren eben amerikanische Einrichtungen, es waren israelische Einrichtungen und jüdische Einrichtungen. Das ist also sagen klar, wenn es was passiert, wer die Opfer sind. Und das sind wohl Tatsachen, mit denen dann die deutschen Behörden ganz gut leben können. Das ist das, was ich zum Thema Hisbollah in Deutschland gefunden habe. Wie gesagt, das ist alles sehr fragmentarisch. Mir wäre aber nicht bewusst, dass es irgendwo eine fundierte Studie oder sowas gäbe. Wäre natürlich schön, wenn, da ja hier auch Berliner Namen genannt wurden, wenn das vielleicht so eines der Projekte der Antifa wäre, sich dem mal ein bisschen anzunehmen, obwohl es dann natürlich gewisse Schwierigkeiten gibt, weil man es dann mit Leuten zu tun hat, wo man nicht so viel weiß und auch nicht Arabisch kann oder Türkisch etc. Aber das wäre doch, denke ich mal, ein schönes Projekt, etwa mal diese nicht die An-Nur-Moschee, die auch, aber die Imam-Reza-Moschee in der Euterstraße in den Blick zu nehmen.